Willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcast. Es ist ein wunderbarer sonniger Sonntagvormittag und tatsächlich nicht nur per Zoom gegenüber, sondern in echt gegenüber sitzt mir Michael Dandl. Michael Dandl, der eigentlich Leuten immer nur mit seinem Nachnamen bekannt ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Michael dich ernsthaft irgendwie nennt, außer deiner Mutter.
Es kommt doch jetzt in letzter Zeit wieder häufiger vor, weil es einfach, oder weil ich viel mit älteren Menschen auch zu tun habe.
In letzter Zeit.
Genau. Und die nennen mich teilweise tatsächlich Michael.
Gut, aber für mich warst du schon in der Schule. Wir gingen nämlich auf die gleiche Schule, der Dandl. Und wir hatten einen ganz frühen Ochs-Podcast zusammen gemacht, wo es um die Ursprünge des Ochs ging. Und in gewisser Weise gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter zurück. Wir drehen nämlich jetzt die Uhr auf das Jahr 1984, auf die kleine süddeutsche Hardcore-Szene, in der du ein bisschen früher als ich irgendwie aktiver warst und worüber du in deinem Artikel in den letzten drei Ochs-Ausgaben und in der folgenden Ochs-Ausgabe schreibst. Unter falsche Propheten, wo du einen Bezug herstellst zwischen so deiner Konzert- und Musiksozialisation, Konzertbesuchen und eben einer speziellen legendären Compilation. Ihr habt das im Titel des Podcasts schon gelesen. Es geht um die International Peace Benefit Compilation 1984 auf R Radical Records erschienen, dem Label von Dave Dichter von MDC, Millions of Dead Cops. Und weshalb wir diesen Podcast um diese Compilation herum aufbauen, ist die Tatsache, dass es eine große Bedeutung seinerzeit in den 80ern hatte und auch in den 90er Jahren noch, dass man über solche Compilations Zugang einfach zu neuen Bands gefunden hat. Das war die Zeit vor dem Internet. Es wurden wechselseitig Mixtapes aufgenommen, aber es gab auch einige Compilations, die über die Jahre zu Klassikern geworden sind. Ihr kennt im Ox die Serie, diese legendäre Compilation-Serie, die von verschiedenen Leuten betreut wird. Und Compilations waren einfach ganz essentielle Mittel, um neue Bands kennenzulernen, bevor man eben über Internet-Playlists oder YouTube oder ähnliches beliebig viel Musik kennenlernen konnte. Und dazu zählt, wie gesagt, diese Compilation, über die wir uns jetzt etwas unterhalten wollen. Wie bist du damals an diese Compilation rangekommen? Kannst du dich erinnern, wo du die erstmals wahrgenommen hast und wie sie in deinen Besitz gelangt ist? Und wieso musstest du sie überhaupt haben?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, so Sampler oder Compilations, die waren tatsächlich äußerst wichtig, im Prinzip für die globale Punk- und Hardcore-Szene. Weil du da über solche Sampler einfach auch auf einen Schlag an ganz viele Bands herangekommen bist, aus anderen Ländern, von denen du noch nie etwas gehört hattest und an die du auch so nicht rangekommen wärst. Das hast du ja schon gesagt, Internet gab es ja noch nicht. Deshalb waren wir Anfang der 80er tatsächlich auch auf solche Sampler angewiesen letzten Endes, weil wir über die dann einfach so einen Überblick hatten, was gerade geht in der Szene, womit sich die Gruppen beschäftigen, was in deren Ländern so los ist und konnten dann darüber uns ein bisschen mehr mit den einzelnen Bands auseinandersetzen und gucken, ob die auch mal auf Tour gehen oder sonst was. Und zum Peace Sampler, da habe ich natürlich eine relativ schnelle und relativ frühe Verbindung auch über diese San Francisco Hardcore-Punk-Szene, die eigentlich schon von Anfang an unglaublich politisch war, unglaublich engagiert, unglaublich kreativ, auch über die Dead Kennedys und über deren Label Alternative Tentacles oder über das Maximum Rock'n'Roll, das ja auch aus San Francisco war.
Und das wiederum auch in die Zusammenstellung dieser Compilation, da kommen wir gleich noch drauf, auf jeden Fall auch involviert war.
Genau, darüber hatten wir eigentlich schon, ich habe glaube ich auch das Maximum Rock'n'Roll habe ich damals noch über Mülleimer Records, glaube ich, konnte man das bestellen. Das war ein Label aus dem Stuttgarter Raum.
Hatten ganz wir frühes. Ja schon auch im genau. Ochsen-Interview mit dem Thomas Ziegler.
Genau, und darüber haben wir viel bekommen und darüber sind wir dann auch an solche Sampler rangekommen tatsächlich. Und ich glaube, ich habe es damals auch darüber, da konnte man auch 7 Seconds bestellen, The Crew, da gab es dann irgendwie damals schon Diskussionen, warum man für so ein paar Lieder, die nicht mal über 20 Minuten insgesamt gehen, 25 D-Mark hinblättern soll. Das weiß ich noch genau. Also dem wurde dann auch ein bisschen Kommerz vorgeworfen und ist bis heute eine meiner Lieblingsplatten. Also von daher, aber die Diskussionen waren damals schon so relevant und wurden schon so geführt. Und darüber bin ich dann an diesen Sampler gekommen und bin bis heute begeistert davon und kann mich da bis heute in Rausch reinhören quasi.
Diese Sampler-Compilations, eigentlich, wenn man es historisch betrachtet, sind das zwei Begriffe, die nicht unbedingt gleichbedeutend sind, aber es hat sich so eingebürgt, dass man beides eigentlich sagt und das Gleiche damit meint mittlerweile. Die haben ja eine Sache vorgenommen, die immer schwer war, wenn man eben tatsächlich so irgendwo in der schwäbischen Provinz saß und die Welt ja nur über diese enorme Verzögerung der Briefpost über Fanzines, die möglicherweise schon wieder ein halbes Jahr erschienen waren, als man sie gelesen hatte, dass es schwer war, so eine Kontextualisierung vorzunehmen. Also wie gehört das alles zusammen? Und natürlich steckte da, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt eine, wie soll ich sagen, dass jemand rangegangen ist und das wissenschaftlich gesagt hat, das gehört jetzt hier alles zusammen, sondern es ist tatsächlich nicht wirklich was bekannt meines Wissens nach, wie diese Compilation konkret zusammengestellt wurde, aber man weiß, dass damals schon das Maxim Rock'n'Roll eine sehr starke internationale, verbindende, vernetzende Funktion hatte. Sind dort die so Szeneberichte aus Ländern erschienen sind, wo auch zum Beispiel der Ochs-Kollege Helge Schreiber hat teilweise das aus Deutschland beigesteuert. Und auf diesem Wege sind dann eben aus den Niederlanden, aus Skandinavien, aus Südamerika, aus verschiedenen Ländern eben Informationen in dieses Maximum Rock'n'Roll gelangt über neue Bands. Und wenn jemand eben geschrieben hat, hier, da ist diese coole neue Band so und so, dann sagte sich wahrscheinlich auch jemand in San Francisco, ah, guck mal, der eine von der Band aus Deutschland hat uns da was geschrieben und jetzt gibt es diese Band dort. Und dann die Idee, also ich versuche das jetzt einfach zu imaginieren, wir haben jetzt gerade Katzenbesuch bekommen hier auf dem Tisch. versuche das zu imaginieren, wie sowas entstanden ist. Das heißt, die haben natürlich dann einfach geschaut, welche politisch aktiven Band es gibt, haben geschaut, was hatten wir im Maximum Rock'n'Roll, wäre jetzt mal eine Vermutung, Dave Dichter von MDC stand dahinter, der natürlich mit seiner Band viel getourt ist. Wir hatten im Ox auch ein längeres Interview mit ihm drin, schon eine Weile her, unter Dave Dichter, könnt ihr das mal auch versuchen oder euch einfach nochmal durchlesen. Und ja, also irgendjemand hat sich hingesetzt und hat dann Bands zusammengesucht zu einem Thema. Und dieses Thema, kannst du ja vielleicht nochmal darauf eingehen, es steht schon auch groß drauf, Peace.
Genau, und da muss ich dann natürlich ein bisschen weiter ausholen. Da muss ich tatsächlich bis in die 1970er Jahre zurückgehen, um diese Kontextualisierung auch vornehmen zu können. Allein oder schon der Titel weist ja darauf hin, dass es ja so eine Art, du würdest heute sagen, wenn es nur von einer Band wäre, ist es ein Konzeptalbum im Prinzip, weil es ein Thema hat, das auch durchgehalten wird und auch durchgehalten werden soll von den Bands, die darauf vertreten sind. Es soll nämlich um die Kriegsgefahr gehen oder um die Problematik von Aufrüstung, nuklearer Aufrüstung. Und deshalb hat der Sampler den Titel Peace. Und es war aber ein Akronym, das wusste ich auch lange nicht.
Ein Backronym,
ja, genau.
Wie der Wikipedia.
Genau, bei Wikipedia steht Backronym, genau. Und das ist schon mal ziemlich interessant, weil da steht dann Peace Energy Action Corporation Evolution. Und
das hast du jetzt vorgelesen von der Titelseite des ganz essentiellen Beiheftes, das der Compilation beilag.
Genau, die 72-seitige, das 72-seitige Heftchen, wo ich glaube vier Themen sind oder fünf Themen, genau, werden da abgehandelt auf den ersten Seiten und dann stellen sich fast alle Bands auf einer Seite vor. Und die Themen sind, glaube ich, Pollution, Feminism, Radiation, dann Nuclear Disarmament und noch ein Thema, genau. Und
hier war doch zum Beispiel gerade, ich darf ihn nochmal aufschlagen, wir blättern hier beide gerade so etwas in dem Heft rum, dort tauchte der Begriff zum Beispiel Hiroshima tauchte hier auf. Genau. Ich greife dir jetzt etwas vor, hier, Hiroshima No steht hier.
Genau.
Da sind wir natürlich jetzt genau in unserer Adoleszenzphase drin. Wir waren, es war die Zeit der Friedensbewegung. Die Älteren unter uns, unter euch erinnern sich. In Bonn war eine riesige Friedensdemo. Und,
wo wir auch teilweise waren. Also ich war, wo dann Heinrich Böll auch eine Rede gehalten hat und so. Also das waren wirklich richtig große Demos. Und genau, und deshalb meinte ich, man musste eigentlich in die 70er Jahre zurückgehen, eigentlich noch fast bis zum Vietnamkrieg, also jetzt für die US-amerikanischen Menschen. Und in San Francisco, das liegt ja in, wie wir alle wissen, in Kalifornien. Und in Kalifornien war mal Anfang der 70er bis, glaube ich, fast Mitte 70er war Ronald Reagan Gouverneur. Und Ronald Reagan ist ja dann 81 Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Und Ronald Reagan stand für einen ganz krassen, konservativen Move. Mittlerweile wird davon gesprochen, dass eigentlich mit Thatcher, Ronald Reagan und auch Helmut Kohl in der BRD die konservative Wende eingeläutet wurde Anfang der 80er Jahre, und das ist auch tatsächlich richtig, und das hatte natürlich auch globale Auswirkungen, also geostrategischer Art. Und Ronald Reagan hat von Anfang an die Schiene gefahren, wir müssen aufrüsten, wir müssen Langstreckenraketen und Mittelstreckenraketen auch nach Europa bringen, weil das Europa ist sozusagen der Vorhof des Ostens und unser Bollwerk gegen den Kommunismus. Er hat dann auch Russland mal als das Reich des Bösen bezeichnet und hat dann auch an diesem Abschirmsystem SDI, die älteren
von uns. Strategic Defense Initiative.
Danke dir.
Der Krieg der Sterne, wie es damals
genannt wurde. Der Star Wars haben die das tatsächlich
genannt. Also die Idee, im Weltall Killer-Satelliten zu platzieren, um russische Raketen abzuschießen, was tatsächlich in real dann erst 30 Jahre später irgendwie überhaupt
möglich, ja, genau. Möglich war. Und was das richtig krasse war, ich habe das jetzt auch nochmal recherchiert, die hatten da schon berechnet, wie viele Menschen bei einem atomaren Schlagabtausch, nenne ich es jetzt mal, mit dem Ostblock, dem sogenannten oder dem Warschauer Pakt, wie viele US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger da zu Tode kommen würden, und kam dann auf die Zahl, und ich finde es wirklich heftig, 20 Millionen. Also sie haben damit gerechnet, dass etwa 20 Millionen US-amerikanische Bürgerinnen dabei draufgehen könnten, und damit hätten sie umgehen können. Und vor dem Hintergrund ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Punk-Szene, die sowieso schon, also zumindest an der Westküste, sage ich jetzt mal, in den USA sehr politisiert war, auch noch aus den nach 68er und 70er Jahre kommend, dass die also sowas wie Kriegsangst verspürten. Aber das hat sich natürlich auch auf Europa, deshalb, da kommen wir wieder zu Hiroshima, übertragen, weil hier sollten ja die Raketen stationiert werden. Und es ist ja klar, wenn Raketen in irgendeinem Land stationiert werden, dass, wenn es dann zu einem Kriegsausbruch käme, dass natürlich diese Länder auch angegriffen werden. Deshalb war auch in ganz Europa die Kriegsangst, nenne ich es jetzt mal, vorhanden, und sie war sie waren keine Fake News. Das muss man tatsächlich jetzt im Nachhinein auch nochmal feststellen. Das war der Kalte Krieg, der aber wirklich umzufallen drohte ins Heiße. Das ist dann letzten Endes nicht passiert, aber hier haben auch in der BRD richtig heftige innenpolitische Sachen stattgefunden. Da hat es dann die Koalition damals, Schmidt, SPD war ja mit der FDP in einer sozialliberalen Regierung, und Kohl hat dann ein Misstrauensvotum gestellt und hat die FDP-Abgeordneten rübergeholt, weil die für die Stationierung waren, und es gab viele Abgeordnete im Bundestag von der SPD, die dagegen waren, und daran ist letzten Endes auch diese Koalition zerbrochen. Kohl kam mit dem Misstrauensvotum durch, und was ich aber das Allerheftigste finde, jetzt historisch betrachtet, ist, dass es diese riesigen Demos noch gab. 83 waren die noch mit am, ich glaube, da sind dann einmal 1,3 Millionen Menschen auf die Straße gegangen.
Bonner Hofgarten,
genau, war eine riesige, ja, da Demo. War da mit 500.000 Leuten, genau, das muss man sich mal vorstellen, ja. Das waren mit die größten Nachkriegsdemos, die es überhaupt gegeben hat, und trotzdem ist dann 83 der NATO-Doppelbeschluss durchgewinkt worden und die Pershings sind.
Genau, das waren jetzt die beiden Begriffe, die du genannt hast. Also wir sind die Punk-Szene, die wurde natürlich, klar, es gab die Punk-Szene der 70er, aber dann auch ab 80, 81 wurde das natürlich entsprechend durchaus noch politischer, weil dann ganz klar war, natürlich die SPD muss man nicht gut finden, aber Brand Schmidt, es gab zumindest, war das nicht so krass wie in England, wo Thatcher dann schon seit 79 an der Macht war und die Leute massiv politisiert hatte.
Und wo schon die Gewerkschaften zerschlagen wurden, wo es dann diese Miner Strikes gab und so, ja, genau. Also England war echt heftig.
Aber in Deutschland, das weiß ich auch noch, wie ich am Radio hing und Tränen in Augen hatte, als dann irgendwie klar war, Helmut Kohl, die geistig-moralische Wende.
So das hieß war es, der Begriff. Richtig, das war der Begriff,
ja. Die geistig-moralische
Wende. Genau, genau.
Ja. Und die hat uns ja dann tatsächlich eben diese bleierne Zeit der Kohl, der CDU-Kohl-Jahre, die bis weit nach der, die eigentlich zu Ende gewesen hätte sein können, Ende der 80er, dann kam die Wende, hat Kohl nochmal weiter nach oben gebracht. Ja. Und mit 81, mit dem Misstrauensvotum und Kohl, ich war damals 13, du wahrscheinlich auch, 81, wir sind beide, glaube ich, Jahrgang 68. Ja, genau. Und plötzlich hatten eben quasi diese kalte Kriegerpolitiker waren plötzlich in der Oberhand, und es ging darum, eben dieser NATO-Doppelbeschluss, so hieß es, der dazu führen sollte, dass amerikanische Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing 2 in Europa stationiert wurden und werden sollten. Wurde sehr viel, das waren ganz massive politische Auseinandersetzungen, die wahrscheinlich, kann man sagen, von der gesellschaftlichen Intensität möglicherweise durchaus so ein Level hatten, das noch über das hinausging, was heute mit den Corona-Maßnahmen und ähnliches, also die Vehemenz, mit der durch Familien hindurch diskutiert wurde, was
jetzt dafür, natürlich, das ist auch gar nicht.
Wenn wir das nicht machen, kommen die Russen. Also es war eine ganz reale Angst vor der Zerstörung. Ein Film damals wie
Rambo?
Nein, nicht Rambo, es gab noch diesen The Day After, war so ein Film damals, dieser Atomkriegskatastrophenfilm. Ja,
Zeichentrick.
Es war kein Zeichentrick,
das war ein
Realfilm, ja. Also es, um einfach mal dieses Mindset, vor dem diese Compilation und diese ganze Sache entstanden ist. Und wir waren natürlich dann auch regional davon betroffen, weil wir in Baden-Württemberg groß geworden sind. Heidenheim waren es vielleicht
35
Kilometer, eine halbe Stunde Autofahrt nach Schwäbisch Gmünd. Und knapp außerhalb von Schwäbisch Gmünd war dieser Ort, der bis heute für Menschen, die friedensbewegt aktiv waren, groß bedeutet, Mutlangen.
Ja.
Eine amerikanische Militärbasis in der Nähe, so quasi auf den Obstwiesen von einem kleinen schwäbischen Dorf, waren dann eben dort Bunker, in denen diese Pershing 2 Raketen stationiert werden sollten und nachher dann auch stationiert wurden.
Ja.
Und da sind wir dann wieder bei diesem Begriff Hiroshima, erster Atombombenabwurf und dann Hiroshima, dieses Wortspiel, Europa darf kein zweites Hiroshima werden.
Genau.
Das war diese Angst, in der wir durchaus groß geworden sind. Und man darf nicht vergessen, dass es auch 1984, als die Compilation erschienen ist, war auch das Jahr, das Orwell-Jahr, wie es genannt wurde. George Orwell, sein Buch 1948, das Buch 1984 geschrieben, über einen allmächtigen Überwachungsstaat. Und das ist jetzt diese Überwachung, das ist sicher in vielen anderen Punk-Kontexten ein Thema. Hier jetzt nicht explizit, aber es war trotzdem eben dieses Jahr, 1984, ist plötzlich da.
Charlie Biafra hat es sehr schön im Welcome to 1984, knock knock at your front door.
Ja.
Und das war, es war dieses, jetzt dringen sie in alles ein, was uns wichtig ist und machen auch alles kaputt, ohne uns zu fragen. Also so irgendwie diese.
Und, das war eine existenzielle Verzweiflung, die man da so als junger Mensch schon irgendwie verspürt hat.
Und das ist auch in Bandnamen zum Ausdruck gekommen. Also, also es ist ein genialer Bandname, Vorkriegsjugend zum Beispiel. Oder der Begriff vom Atomtod oder solche Sachen. Also weil es da ja tatsächlich auch um eine komplette Auslöschbarkeit der Menschheit ging. Es ist einfach so, es war...
Overkill, war eine Thrash-Band, die nannte sich Overkill.
Genau.
Ja, wo kam das her?
Aus
dieser Atomkriegs-Terminologie.
Du hättest tatsächlich auch den Erdball in die Luft sprengen können mit den ganzen Waffen. Das ist tatsächlich so, ja. Und... genau, das ist der Kontext und das hat uns natürlich auch in der BRD und auch in Heidenheim dann in der Punk-Szene bewegt. Und wichtig war aber mir zumindest von Anfang an, dass ich habe ja im Artikel von der Nicht-Einhegbarkeit durch die Kulturindustrie gesprochen und das ist in einem Artikel relativ schwierig zu beschreiben, was ich damit meine. Damit meine ich letzten Endes, dass die Staaten, also die kapitalistischen Staaten, und das sind ja alle des Westens, auch über ihr Militärbündnis, dass die immer mit, man kann es ideologische Apparate nennen, dass die immer mit Mitteln arbeiten, um die Bevölkerung sozusagen von den wahren Problemen abzulenken oder zumindest sich jetzt in dem Fall mit dieser Kriegsproblematik oder Thematik das ideologisch zu umschreiben, also zu sagen, wir schützen uns vor dem Angriff durch die Kommunisten oder durch das Reich des Bösen. Wir sind eigene Friedenstruppe, also die NATO. Wir gehen in andere Länder, wenn wir andere Länder besetzen, ist es kein Kolonialismus, ist auch kein Imperialismus, sondern wir treten in den Ländern für Menschenrechte ein.
Darf ich da kurz einhaken? Das ist ja eigentlich, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten sowohl das Original von George Orwell nochmal gelesen, wie zwei Comic-Adaptionen von 1984.
Wie waren die Comic-Adaptionen?
Die sind beide tatsächlich, das eine war nicht so gut, das andere hervorragend. Und was du gerade beschrieben hast, diese Blendgranate, also halte sie in Angst und Schrecken und sie haben keine, sie kommen nicht drauf, sich mit den relevanten Dingen zu beschäftigen. Ja. Das taucht natürlich, das hat Orwell 1948 in diesem Buch wirklich auch vorweggenommen, in diesem, dieser Krieg gegen dieses Ozeanien. Es ist tatsächlich, 1984 steckt wirklich auch in dieser das Thema des Buches steckt wirklich in dieser Lage, in der wir uns Anfang der 80er real oder vermeintlich oder empfunden, rückblickend sieht man vieles anders, in der wir uns befunden haben. Wie, also die Gefühlslage war eben tatsächlich so. Ja. Was ist die, es war ein ideologischer Krieg. Du hattest es vorhin schon erwähnt, die Punk-Szene, die in England natürlich sich sehr stark politisiert hatte, was dann ja auch in die USA und nach Deutschland rübergeschwappt ist mit Bands wie Crass, wo es ja auch damals dann in diese Campaign for Nuclear Disarmament, also Kampagne für nukleare Abrüstung, die wiederum dort in England gab es eben auch diese Stationierungsorte für Pershing-Raketen und England war selber Atommacht. Auch dort fand dieser Prozess, Protest statt, in der Punk-Szene sehr heftig und wurde dann noch vermischt mit eben diesem massiven, sehr wirtschaftsliberalen Kurs von Margaret Thatcher, Iron Lady, die eiserne Lady.
Marktradikal würde man heute sagen.
Ist wirklich so, ja. Und das hat die Menschen dort extrem politisiert. Bands wie Conflict, Crass, was dann eben auch zu uns rüberschwappte, Subhumans, die hier auf der Compilation mit drauf sind.
Und Italien hat es auch mitgenommen. Da war die Punk-Szene auch richtig politisiert. Und
Norditalien speziell,
die großen Industriestädte Norditalien. Genau, richtig. Und da gab es die Centro Sociale und irgendwie, ich habe das neulich dann nochmal recherchiert. Auf dem Peace Sampler sind 8 italienische Bands, also mehr als aus jedem anderen Land außer USA. Das ist fast ein Siebtel, oder ist es ein Siebtel? Und das spiegelt sozusagen auch das wieder, wie aktiv die Bands in Italien waren. Und Helge Schreiber sagt das in seinem Network of Friends Buch, dass eigentlich Italien dann den richtig harten Hardcore sozusagen über...
Stichwort Negazione.
Genau, ja. Also eine Band, das ist wirklich, die reißt mich heute noch mit. Also es ist einfach so intensiv und knallt rein, Negazione und auch die Kontrazione und Ratchet und so, also die ganzen Bands. Und die waren ja dann auch viel auf Tour in Süddeutschland. Und das war immer ein Erlebnis, ja. Und all diese Bands hat dieser Sampler zusammengebracht und die Bands sind natürlich, die haben dann bei solchen Compilations immer geguckt, wir strengen uns da jetzt auch mal ein bisschen an und bringen ihre besten Lieder da drauf. Also so ist es tatsächlich teilweise.
Vielleicht...
Was bei Crass.
Nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich, lass uns doch mal beispielhaft durchgehen. Also wir werden jetzt nicht über alle 55 Bands, die es glaube ich sind, eingehen, aber ich denke, wir könnten mal...
vielleicht nochmal auf die Erscheinungsweise, das wollte ich nochmal sagen, weil also dass dann nochmal Releases
gab. Das machen wir, denke ich,
das machen wir später,
zum Schluss noch. So, also los geht es mit Articles of Faith, Up Against the Wall.
Ich bitte dich, also einen besseren Anfang. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Du hast sie, glaube ich, auch live gesehen.
Ich habe die nochmal 2010 nochmal live gesehen. Ja. Ich hatte es in dem letzten Podcast zum Thema Naked Ray Gun erzählt, Chicago. Ja. Vic Bondi bis heute ein großer mit Dead Ending veröffentlicht, der immer noch sehr wütende Platten auf Alternative Tentacles. Ja. Es geht dann weiter mit Gizm aus Japan.
Für viele das beste Lied auf der ganzen Compilation. Also ich kenne viele Leute, die sagen, dieses Lied hat mein Leben verändert. Weil ich kann es auch nachvollziehen. Ich find's tatsächlich anstrengend, das Lied. Ich finde auch diesen Sänger anstrengend. Wie heißt er denn? Ich weiß gerade gar nicht. Habe auch mal einen Konzertmitschnitt gesehen, wo der dann von der Bühne runterkommt, sich irgendjemanden aus der ersten Reihe packt und mit dem Kopf gegen die Bühne schlägt. Also der Typ ist tatsächlich irre und Psycho. Aber dieses Lied ist so unglaublich emotionalisierend. Also ich weiß gar nicht.
Aber im Gegensatz zu sowas wie Up Against the Wall, der Text, man könnte nachvollziehen, hatte das Lied, und das hat mich damals schon fasziniert, hatte den Titel Endless Blockades for the Pussyfooter. So ist auch der Text abgedruckt und es ist, das Japanische transportiert sie nicht immer gut ins Englische, um es mal so zu sagen. Man wundert sich. Ich glaube, niemand hat wirklich verstanden, so, was das eigentlich
bedeutet. Aber es geht um Anarchy Violence, ja. Also das passt eigentlich auch nicht zu Dave Dichter. Der war ja mal Anarcho-Pazifist, aber genau. Die haben das tatsächlich so reingekriegt. Ich habe es auch nie nachvollziehen können, tatsächlich.
Ja.
Aber unglaublich.
Unglaublich. Ist in Erinnerung geblieben. Ja. Neon Christ aus den USA, Ashes to Ashes, kein Bowie-Cover.
Ein sehr tolles Lied, ein sehr toller Text. Ja, und ein richtig, richtig gutes Lied. Und auch ein genialer Bandname. Super.
Kalaschnikow aus Dänemark, die tatsächlich mit Schluters Kabinett.
Genau, das da musste
sich auf die damalige konservative Regierung.
Haben wir damals natürlich nicht gehabt. Also ja. Konntest du nicht.
Aber ja. Wenn man Kent Nielsens Buch, Tagebuch, wie ich kein Tänzer wurde, der ja genau diese Zeit Anfang der 80er beschreibt, in Dänemark, sehr konservativ. Und,
also die hatten auch sowas wie eine konservative Regierung. Ja, 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 der war relativ rechts, der Schluter.
Ja.
Ja. Auch ein gutes Lied.
Du bist dann in deinem Artikel auch eingegangen auf Cause for Alarm als Vertreter des, wie du sie, glaube ich, so ein bisschen siehst, des New York Hardcore, wo du sagst, so, okay, wie passen die denn da rein mit Time Will Tell? Tatsächlich habe ich mir in dem Booklet den Text nochmal durchgelesen. Es ist, also man hatte damals eigentlich, ich sag mal so, aus New York sind später irgendwie bollerigere, plattere Texte entstanden. Das ist eigentlich schon ein sehr peace-punkiger Text, den die damals herausgehauen haben, Cause for Alarm.
Ja, wobei, das habe ich ja im Artikel auch relativ gut interpretiert, zumindest den Text vom Lied. Ich habe mir jetzt aber auch nochmal ihr Statement hier durchgelesen. Und aber auch das muss man genau lesen, weil auch da sprechen sie immer von, wir kommen aus unterschiedlichen politischen Standpunkten und Sichtweisen und
Unity,
ja.
United.
Ja, genau, ja. Mhm. Aber tatsächlich steht zum Schluss, und das ist ja schon recht eindeutig, we are opposed to sexism, racism, greed and any form of exploitation. Ja, trotzdem steht Cause for Alarm vor allem in ihrem Gegenentwurf, zum Beispiel zu First Profits oder zu anderen Bands aus dem Manaucho-Bereich, sage ich jetzt mal, in New York, wo es ja dann auch dieses bekannte besetzte Haus, ABC No Rio hieß es genau, gab, wo es dann auch ein bestimmtes Milieu gab, und Cause for Alarm stand schon eher für, ja, aber du hast recht, es gibt durchaus makrigere Bands oder sowas.
Tatsächlich sieht man natürlich auch, wie vielfältig die Punk-Szene weltweit, aber auch in den USA, dass es da eben nicht so diese eine Linie gibt.
Vor allem in New York, ja, genau.
Sondern
ja.
Sehr viele verschiedene Mindsets und Hintergründe, aus denen Leute kamen, war in Deutschland genauso. Es gab ja die, wie soll ich sagen, eher kunststudentenmäßigen Punkbands, die irgendwie New Wave, NDW und so weiter, und dann halt die Sauf-Prolo-Typen irgendwie. Das war eine riesige Bandbreite, und die Compilation, ich denke, wenn man die jetzt, sie wurde durchaus thematisch erstellt und nochmal komplexer, wenn man jetzt den Hintergrund der Band, das wäre jetzt natürlich ein soziologisches Projekt heutzutage.
Das ist ein soziologisches Projekt, ja, ja.
Inwiefern diese Bands auch wirklich aus einem ähnlichen Background kam oder das dann eben doch.
Ob die dann wirklich Krishna waren oder New Age oder sonst was.
Wir haben, gehen wir mal vielleicht mal so die Namen, Wretched aus Italien, Finita Mai.
Ah nee, aber vorher noch Unwarranted Trust.
Weil Unwarranted Trust.
Das ist eine richtig gute Band, und die fand ich auch, die hat mich auch damals eigentlich nicht zum ersten Mal, klar, über Grass and Conflict und so, aber das ist eine feministische Band aus Ontario gewesen, aus Kanada, und mit einem extrem guten Text, also mit einem antimilitaristischen, antisexistischen, Männergewalt thematisierenden Text. Und die zerlegen dieses Soldatentum auch richtig gut. Und also die fand ich richtig klasse. Und ich fand es ein richtig gutes Statement, dass die auf der Platte waren. Weil ich habe mal so geguckt, der Feminismus nimmt zwar vorne in den ersten
Abhandlungen,
genau, da nimmt es großen Teil ein, auch in den im Literaturverzeichnis, das übrigens sehr gut ist. Auf der letzten Seite ist das, glaube ich, ja, genau. Aber die Bands, also jetzt abgesehen von Grass und so, die repräsentieren das Thema nicht so. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Band mit diesem Text da drauf ist.
Aber auch nochmal im Rückgriff auf heutige Diskussion, diese Thematik, patriarchale Problematik, Feminismus, das waren ja auf jeden Fall Themen, die generell in der Szene präsent waren.
Ja.
Und dann aber eben auch in diesen Kontext gerückt wurde.
Genau. Und das fand ich tatsächlich gut. Also die werden das Thewlite-Buch nicht kennen irgendwie, aber wo dann auch diese Thewlite-Analysen mit eingeflossen sind. Und es gab ja auch den Diskurs in den USA und Kanada, dass diese Erzeugung dieses männlichen Soldatentums, was das aus dem Körper und aus der Seele von diesen Menschen macht und dass die dann auch da nicht mehr ausbrechen können.
Waren die Amerikaner natürlich näher dran an dem Thema, insofern als der Vietnamkrieg.
Vietnam, der war damals, ja gerade fünf Jahre oder sechs.
Also ungefähr 10 Jahre war der vorbei zu dem Zeitpunkt. Jahre, okay. Und aber es war noch die Generation, das heißt, es gab damals diesen Hit Anfang der 80er, Paul Hardcastle, 19. The average age of the combat soldier in Vietnam was 19. Und wenn man sich überlegt, tatsächlich, wurde auch schon mal angezweifelt, ob diese Zahl stimmt, aber stell dir vor, die Leute, die waren 17, 18, 19, die dort irgendwie verheizt wurden in dem Krieg. Und die waren ja dann 10 Jahre später, waren die gerade mal um die 30, Anfang 30, die sogenannten Vietnam Veterans. Das waren also,
und auch viele Afroamerikaner waren da dabei und das war also richtig krass.
Ja. Das heißt, das war natürlich für uns in Deutschland, war der Zweite Weltkrieg damals dann, 40 Jahre her. Für manche Leute, auch aus der Punk-Szene, gibt es ja bis heute Leute, Vinny Stigma, wenn ich mich recht erinnere, von Agnostic Front. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch irgendwie so einen Veteranen-Background hat. Aber es gab auf jeden Fall damals auch aus der Punk-Szene logischerweise, waren Menschen, die damals waren in dem Alter, wo sie eben auch noch diesen realen Background hatten, weil sie sich der, es gab eine...
Es gab auch viele Verletzte noch, also die traumatisierte Leute. Und
du konntest sie ja nicht entziehen, es gab also when you get drafted, ist ja immer dieser, the draft war die Wehrpflicht, sprich, die haben dich einfach eingezogen. Entweder du bist dann nach Schweden geflohen oder nach Kanada. Ja. Und hast dich dort quasi dann dem Dienst in Vietnam entzogen? Oder du hast das halt gemacht wie manche Politiker, die sich an die Heimatfront abgemeldet haben,
genau,
wie George W. Bush.
Ja.
Die Menschen aus dem einfachen Volk wurden halt verheizt. Ja.
Deshalb haben wir uns ja immer gewundert, warum dann Leute aus der Punk-Szene teilweise auch in Kasernen gegangen sind und da Auftritte hatten. Also wir konnten uns das nicht vorstellen. Also wir... Eine Punkband, die bei der Bundeswehr spielt, das ist unvorstellbar. Aber bei denen waren tatsächlich aus ihrem Freundinnenkreis waren da Leute auch beim Militär gelandet. Und natürlich,
was sich ja wiederholt hat.
Und wenn du da desertiert bist, dann hast du richtig Probleme gehabt. Ja, da konntest du nicht so. Ja, das war schon.
Und das hat sich ja wiederholt. Mit dem Irakkrieg Anfang der 90er hat sich genau diese Thematik wieder, kam genau wieder.
Haben wir auch mit desertierenden Leuten zu tun gehabt, auch viel. Ja, auch gerade in Heidelberg und so. Ja, und wie es denen ergangen ist. Also die sind wirklich dann ewig noch verfolgt worden und obwohl es nicht so viele waren. Also das musst du erst mal bringen zu desertieren. Und dann hast du echt Probleme. Also kannst auch nicht mehr zurückgehen in die USA. Ja, ist schon krass.
Apropos zurückgehen, lass uns nochmal auf die Bands zurückgehen.
Ratchet, also. Genau, Ratchet.
Ja. Eine weitere dieser italienischen Bands, Declino, die auch mit einem italienischen Text, also diese italienischen Bands hatten tatsächlich dann auch nicht zwingend englische Texte,
was das war auch was erschwert Besonderes. Hat. Ja, genau. Das war auch was Besonderes. Und wenn sie dann Englisch gesungen haben, hat sich so witzig angehört.
Raw Power, wir wissen, wir haben immer noch von Raw Power dieses State Oppression, State Oppression.
Genau. Und ja, aber es war so krass. Und ich habe ja im Artikel geschrieben, dass Ratchet irgendwie... weiter kann Sound nicht von Crass and Fun sein. Das sind wirklich so die Antipoden, sage ich jetzt mal.
The Dicks oder Dicks ohne The Dicks.
Unglaubliche Band.
Gary Floyd, Band aus Austin, Texas. Und hier steht, I hope you get drafted. Ich hoffe, sie ziehen dich ein. Ja.
Genau.
Die Textzeile.
Ich habe es jetzt gerade erst wieder durchgelesen, das hatte ich nicht auf dem Schirm, und die haben ein unglaublich geniales Statement, wo sie beschreiben, wie sie auf diesen Text gekommen sind, weil halt einer von Dix in einem Lokal saß, wo dann nebendran so Army Rednecks saßen und irgendwie total kriegsbegeistert waren und so. Und den wünscht er dann, ja, dann geht doch in den Krieg und dann tötet doch und dann werdet ihr vielleicht auch getötet irgendwie. Er wünscht ihnen, dass sie das mal mitkriegen, wie das vor Ort ist. Sehr ergreifender Text, sehr, sehr ergreifendes Statement.
Und den Hintergrund hatte ich auch nochmal geschaut. Da geht es nämlich um die US-Invasion in Grenada.
Genau.
So ein Aspekt der US-Geschichte, der...
Kennt man gar nicht mehr.
Ist ja völlig...
Ja, das war eine Nummer, was die da gebracht haben.
Da
ja.
haben die für euch da draußen zum
Insel, oder?
Wikipedia ein Nachschauen ja. für den Moment ersparen. Aber ich habe es gestern nochmal gemacht für euch, für uns.
Sehr schön.
Grenada, eine Karibikinsel, die eigentlich zum Commonwealth gehört, also zu Großbritannien, ist auch bis heute, ist Großbritannien so pro forma die bis Königin, heute. Staatsoberhaupt. Aber die hatten eine relativ progressive Regierung und die Amerikaner, also die USA, hatten damals die Angst, dass da quasi ein Linksrutsch erfolgt und sie einen weiteren so Kuba-mäßigen russischen, in Anführungszeichen, Flugzeugträger vor der Haustür haben. Und dann haben die eben halt mal ebenso... sind sie da mal kurz über die Karibik rübergefahren und haben das Land besetzt.
Das ist so.
Und
also, ja. Okay, gut.
Das,
ja.
Wann ist, war das? Weißt du das noch? Also quasi, man kann sagen, dass es, die haben Amerikaner...
Das war 83, haben, oder?
Ich glaube, es war 83.
Ja. Also kurz vor dem...
Ja, Peace und die Amerikaner haben nicht das damals da gemacht, was später dann, kann man sagen, die Russen ja. in der Krim Ost. Gemacht
ja,
haben.
Genau. Ja, genau. Ja. Ist sowas von heftig. Gut, weiter.
BGK.
Ja.
Aus den Niederlanden.
Balthasar Gerards Kommando, ja. Eine ganz tolle Band. Also,
BGK haben viele dann mal gesagt, aber BGK ja, genau. war, glaube ich, so die...
Kein Wunder, dass Cello Biafra auf die gekommen ist und die dann irgendwann mal auf Alternative Tentacles re-released hat. Also eine super Band, unglaublich druckvoll und... auch textlich immer, sage ich mal, am Puls der Zeit. Super Band.
Crass ja. mit It's You. Crass natürlich so die Überband des Peace Punk, wie man ja. dann auch später. Ja, es war ja tatsächlich auch so eine Genrebezeichnung, die dann auch durchaus ja schon beinahe wieder so ein.
Fight War, Not Wars, also die ganzen ja. Parolen, alles von ihnen.
Aber ja. Später kam dann beinahe schon wieder so ein verächtlicher Unterton rein, also bei diesem Begriff Peace Punk, so Patchouli, Hippie Punks, ja. irgendwie so Peace Punk. Was eigentlich ein.
Das war
ziemliche.
Das,
nee, ja. eigentlich ziemlich
Und Scheiße. Sie hatten ja dann auch Stress mit Exploited und so, die dann einen ganz anderen Film gefahren haben. Und, aber ich fand eigentlich die Texte, es sind nicht alle, tatsächlich nicht alle Texte von Crass. Immer gleich gut und du musst nicht alle Texte auch unterschreiben, musst du ja sowieso nicht. Es gibt auch ein paar Texte von Crass, die ich auch ein bisschen seltsam finde irgendwie. Aber im Großen und Ganzen war es tatsächlich eine radikale Kritik auch an allen Herrschaftsformen und vor allem auch am Krieg. Und Crass haben wir es zu verdanken, dass solche Sampler wie Peace überhaupt entstehen konnten. Und das Lustige dabei ist, ich habe die Single sogar zu Hause und da bin ich auch ganz... stolz drauf fast schon, die Single Millions of Multi-Death Corporations, genau, von MDC, die ist auf Crass Records erschienen yeah. damals. Und das fanden wir total krass, weil du dann gesehen hast, irgendwie eine Band aus San Francisco ist auf einem englischen Anarcho-Label mit einem richtig dicken Booklet, mit richtig guten Texten. Und das war natürlich fantastisch, ja.
Ja, auf der Seite B, erste Titel, Swastika Rats von Upright Citizens aus West Germany, stand da extra dabei. Nicht Germany, sondern West Germany.
Korrekt.
Und ja, Upright Citizens, großartige... Habt ihr
auch mal ein Interview? Ja, genau.
Ja, großartige Band, sind hier quasi von Band, um die Ecke aus dem Ruhrgebiet, aus
Bottrop. Bottrop waren die, ja, genau.
Und
die hatten immer schon den Drall nach USA, ich weiß nicht
warum. Die haben auf Better Youth Organization.
Genau, richtig. Ja.
Dem Youth Brigade band-eigenen Label heute.
Waren da auch mal. Smarties?
Ja,
aus Smarties. Hannover, die aus waren Hannover. Da auch, ja. Mhm.
Ja, die, damals hatten die quasi so die Eintrittskarte in die
okay.
internationale Wahrnehmung. Ja. Dann kommen deine in dem Artikel sehr... ja. prominent gefeatured, False Prophets mit Banana Split Republic.
Ja. Ja, also da habe ich ja wirklich jetzt viel geschrieben und das mündet ja dann auch in das oder in eins ihrer legendären Konzerte. Das lag vor allem am Sänger. Und auch der Text, ich habe mir den auch nochmal angeguckt. Super, und die bauen schon fast schon, also Crossover kann man es nicht wirklich nennen, aber die bauen da schon so viele Elemente aus anderen Musikgenres ein, auch andere Instrumente. Klar, das haben Crass auch gemacht, viel, aber für so eine Band aus New York, wie gesagt, die hat uns richtig gut gefallen und ja.
Dann haben wir Mob 47 aus Schweden, legendäre schwedische, ja, ich sag mal so Crust-Disband mit dem schwedischen Titel Kernwappenattack, also Nuclear Attack, wo wir natürlich auch wieder genau bei dem Thema sind.
Eine großartige Band, Mob 47, also wir haben sie Mob 47 genannt, Schwedisch heißt bestimmt MIB, irgendwie sonst was. Ich habe die nochmal in Kroatien gesehen, aber das war dann irgendwie echt eher so ein, das klingt böse, aber so ein Altherrenclub, der versucht hat, irgendwie Hochgeschwindigkeits-Hardcore zu knüppeln. Das ist ihnen nicht mehr wirklich gelungen, aber Mob 47 war wirklich eine ganz heftige Band. Also von der Geschwindigkeit her fast nicht mehr zu toppen. Die hatten auch immer 480 Lieder auf 13 Minuten. Also die war, und dass die auf diesem Sampler waren, aber klar, mit dem Titel und dem Text, den man nicht verstehen konnte, klar, mussten die da
Und
drauf.
dann, wir reden jetzt nicht von der Ska-Punk-Band, sondern von der legendären Band Offenders, Face Down in the Dirt.
Also.
Eine der für mich großartigsten Hardcore-Bands aller Zeiten,
Ist es, ich unterschreibe es
die
sofort.
auch dieses wundervolle, endlos lange Lied haben, Endless Struggle, mit diesem unfassbaren Orgel-Intro. Gibt es Re-Releases davon? In den letzten 10 Jahren sind da zwei, dreimal was Sachen erschienen. Finde ich, ist für mich neben Articles of Faith, Offenders,
Ja.
für mich so eine dieser absoluten Highlights-Bands, die hier drauf ist.
Die haben auch einen Druck drauf, also eine
Ja.
Wucht, das
Und
ist
der
wirklich,
Song Face Down in the Dirt ist
das
halt
ist
so.
unglaublich, der haut rein,
Ja.
das ist. Hast du verstanden, was sie damit meinen? Also ist das ein Bild im Amerikanischen für, wenn du jemanden tatsächlich runterdrückst oder
Gute
einfach eine
Frage.
Metapher für
Bin ich jetzt für den Moment tatsächlich überfragt, habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
weiter.
Wir stoßen auf Los Violadores aus Argentinien. Viejos Patéticos, Pathetic Old Man. Tatsächlich eine Punkband aus Argentinien zu dem damaligen Zeitpunkt. Okay, war damals, haben wir unsere Geschichtslektion, war die Militärdiktatur da schon zu Ende in Argentinien? Oder bis wann ging die? Das könnte ich jetzt nicht beantworten.
Meines Erachtens noch nicht zu Ende.
Das,
Ja,
ja.
aber auf jeden Fall hatten die, wenn sie zu Ende gewesen wären, die heftige Erfahrung, weil das sind ja mehrere 10.000 Menschen sozusagen verschwunden. Also Argentinien
Ja.
war eine der heftigsten Militärdiktaturen.
Los Desaparecidos, die Verschwundenen.
Genau, und da sind wirklich die Leute in Hubschrauber reingesteckt worden. Die sind mit dem Hubschrauber übers Meer und haben die Leute einfach runtergeschmissen. Also das ist ganz furchtbar, was da abging. Und wie heißt das Lied? Pathetic Old Man,
Pathetic Old Man,
okay.
ja. Deadlock aus den Niederlanden. Es gibt so Bands, wo man tatsächlich sagen muss, auf der Compilation, vielleicht so ein Drittel circa sind bis heute noch so Household Name. Namen, auf die man nochmal stößt. Und andere Bands, die sind hier drauf, wo du sagst so, ach ja, okay.
Aber die habe ich tatsächlich später noch live gesehen, Deadlock. Die sind dann ein bisschen ins Metallische gegangen, aber war eine gute Band, war wirklich eine gute Band. Aber mich hat es auch gewundert, dass die auf dem Sampler waren. Also
Australien ist vertreten mit Vicious Circle. Das war,
auch
gab es
eine.
natürlich die klassischen alten Punk-Bands, Radio Birdman etc. aus Australien, aber diese neuere Generation von wirklichem Hardcore,
War eine
da
meiner
war
Lieblingsbands.
Australien
Ja.
gar nicht so gut
Ja,
vertreten
aber Vicious Circle
international.
war wirklich immer stach
Ja.
heraus. Und die hatten damals schon so ein bisschen. Die Gitarren waren ein bisschen riffig und mächtig und heftig. Und die hatten auch sehr viele politische Songs.
Ja. Negationen sind hier. Non
Ach, ich
mi dire,
bitte
don't
dich,
tell me.
ich bitte dich, ja. Also mehr geht nicht. Und das ist nicht zu übertreffen an Intensität und der Sänger hat sich da wirklich in so eine Rage gebrüllt und Also das ist eigentlich, du musst Menschen, die wissen wollen, worin der Unterschied zwischen Metal-Bands der 70er oder 80er besteht und Hardcore dieses Lied vorspielen und dann weißt du es.
DOA sind vertreten mit America the Beautiful. DOA, denen ja nachgesagt wird, und man kann es belegen, dass sie den Begriff Hardcore tatsächlich als Begriff erfunden haben, und auch Joe Keithley, Joey Shittert, der Sänger, tatsächlich auch in seinem, gibt es ein sehr schönes Buch, das er geschrieben hat, quasi Autobiografie, wo er eben auch schon einfach definiert hat, so diese Kernwerte von Hardcore, wo es darum geht, eben keine Religion, selbstbestimmtes Leben. Und
Kein
deshalb sind
Kommerz.
DOA
Ja.
eine Band, die natürlich darauf gehörte. Sie kommen bis heute aus Vancouver in Kanada und waren schon immer sehr politisch und direkt. Wobei tatsächlich ja Joe bis heute politisch aktiv ist für die kanadischen Grünen. Hat er versucht, in das Bundesparlament zu kommen, hat er nicht geschafft, ist aber in Lokalpolitik sehr aktiv in Vancouver.
Und DOA war noch im doppelten Sinne wichtig, also zum einen, was du gerade gesagt hast, und zum anderen hingen die ja mit diesen, was heißt hingen mit denen rum, mit Free the Five, also mit dieser Kampagne. Da gab es eine Gruppe von Menschen, die da einen Anschlag auf so eine Nukleareinrichtung.
Ja, da hatten wir gestern noch drüber gesprochen. Es geht um die kanadischen Subhumans, nicht die englischen, sondern um die kanadische Band Subhumans, die wiederum
Genau,
aus
genau, genau.
Vancouver
Ja.
kam. Gary Hanna heißt der
Und die sind ja nicht
eine,
drauf.
die sind hier nicht mit
Genau,
drauf.
ja.
Aber trotzdem ist interessant, The Squamish Five war der Name, und
Squamish war richtig.
dieser Gary Hanna saß im Knast einige Jahre. Wir hatten im Ox auch ein Interview, das Alan McInnes gemacht hat. Findet ihr auf jeden Fall auf der Website, wo die haben einen Anschlag, er war Teil einer Direct Action, also
Genau,
direkte
dann.
Aktion. Sprich, man kann auch sagen, also es war eine Gruppe, die mit gewaltsamen politischen Mitteln versucht hat, den politischen Kampf zu führen. Und sie haben Überfälle auf Geldtransporter verübt und einen Anschlag auf eine Rüstungsfirma, die Teile für die Cruise Missiles wiederum,
Ja, da haben wir ja den
das,
direkten
nee,
Link.
also
Okay.
nicht die Pershing Green, sondern Cruise
Die Cruise, ja,
Missiles,
aber die kamen ja dann auch.
das war eben
Ja,
auch
genau, nach
damals,
Deutschland oder nach England auch.
es war dann im Golfkrieg, tauchte diese Waffe
Genau.
dann auf, aber es war schon Anfang der 80er, war das eben ein ganz großes Thema, diese
Gab es sogar von der
selbstfliegenden,
Fisher Set eine
ja,
Popband, Cruise
Cruise
Missiles?
Missiles,
Also ich meine,
ja.
das war wirklich
Das war so
übergreifendes Thema, ja, ist so.
Death from above
Ja.
letztlich. Also
Ja.
dieser Drohnenkrieg, der heute ein Thema ist, dieses Thema hat eben damals auch schon die Leute in der Punk-Szene umgetrieben. Und wie gesagt, dieser Gary Hanna von diesen, die dann hier in dem Booklet mit Free the Five, wozu für deren Freiheit propagiert wird, der war daran beteiligt. Und bei diesem Anschlag ist dann irgendwie ein Arbeiter von dieser Fabrik ist dann irgendwie verletzt worden, und dafür sind dann einige Leute in den Knast gegangen. Es war aber auch einer der wenigen, muss man sagen, ja, Beispiele für Leute aus der Punk-Szene, die wirklich in den so wirklich aktiven politischen Kampf eingestiegen sind.
Und dafür auch in den Knast gegangen sind.
Ja. Auf Seite C geht es weiter mit DRI, Dirty Rotten Imbeciles. Hatte ich jetzt im Ox erwähnt, als wir diese Titelstory zu Creator Mille, also Thrash Divan, kam eigentlich aus der Hardcore-Szene, haben dann aber schon relativ früh diesen Wechsel hin zu Thrash Metal vollzogen und wurden da dann eigentlich noch viel größer, als sie in der mit der Dealing With It Album, dem legendären, als sie in der Punk-Szene dann eigentlich waren.
Ja, eine heftige Band.
Porno Patrol, West Germany.
Die mussten ja dann später ihren Namen ändern, oder ja, war auch besser so. Also der Name war schon. Und die haben ja keine Seite drin. Ich weiß nicht warum, da hätte mich wirklich interessiert, wie die sich präsentiert hätten. Und genau, wie hieß da der Sänger, der ist ja heute noch unterwegs. Fällt mir jetzt nicht ein.
Na, na,
Der
na.
das Booking auch
Ach,
hat.
Dave Pollack.
Genau.
Destiny, das ist natürlich wieder das Interessante.
Richtig,
Destiny Tour
richtig.
Booking, die
Danke.
Booking-Agentur von NoFX werden von ihnen gebucht.
Genau, genau.
Bergwagen und so
genau,
weiter.
Genau, genau.
Dave Pollack kennt man in Berlin. Er ist tatsächlich Amerikaner, der dann in den 80ern nach Berlin gegangen ist.
Aber nicht um... genau, der musste, glaube ich, nicht zum... Oder war schon beim Militär gewesen? Ich weiß gar nicht.
Ja. Ja. Dann haben wir eine spanische Band, Shit S.A. Shit Sociedad Anonimo. Also Shit GmbH würde man auf Deutsch sagen. Dieses S.A. ist also wahrscheinlich nicht politisch im deutschen Sinne.
Frag mich nicht zu dieser Band. Ich habe keine Ahnung, woher die sind.
Und Abortos, Abortions.
Abtreibung wahrscheinlich.
Dann taucht diese italienische Band auf, die Cheetah Chrome and the Motherfuckers. Oder Cheetah Chrome Motherfuckers, CCM hießen sie später. Und die tatsächlich ja nichts mit dem US-Musiker Cheetah Chrome
zu tun haben. Nein, mit dem haben die gar nichts zu tun.
Und
die
was
haben,
damals für uns aber schwer war, irgendwie nachzuvollziehen.
Ja, aber wir haben sie ja dann beide, ich glaube, du hast sie auch noch gesehen, wir haben sie dann auch als Vorband von Negazione und so, habe ich sie manchmal gesehen. Und das war mit die heftigste Liveband, die man sich vorstellen konnte, weil der Sänger, der war... Ja, Psycho will ich jetzt nicht sagen, aber der war richtig, der war aggressiv und der hat sich dann immer mit Leuten angelegt, irgendwie die ihn irgendwie geschubst haben oder berührt haben und da gab es dann immer oder oftmals auch Schlägereien und so. Das war eine richtig heftige Band, aber gehört trotzdem auf diesen Sampler, klar.
Wir haben The Proletariat aus Boston mit dabei und der Name ist natürlich schon Programm. An Uneasy Peace heißt der Song und der Proletariat,
ja.
Das war schon eine politische Ansage.
Ja, das war echt eine Ansage, ja. Eine gute Band, also fand ich immer gut, aber die sind nie so groß rausgekommen, aber war gut, dass die drauf waren, weil die halt Ostküste waren und es war auch wichtig, dass von der Ostküste ein paar Bands drauf sind.
Ja, dann kommt natürlich ein Song mit einem Titel, eine Band mit einem Titel, der absolut... absolutes Schlagwort ist Konflikt aus UK, From Protest to Resistance.
Ja, auch
von Protest zum tatsächlichen ernsthaften Widerstand.
Das hat Konflikt angekotzt irgendwie, dass man irgendwie immer nur auf die Straße und Sitzblockaden und so, die wollten mehr, die wollten tatsächlich grundlegende Veränderungen und die waren natürlich aus diesem, die haben ja dann, haben ja früher auf Crass Records veröffentlicht und dann haben sie ihr eigenes Label Mortarhead, also das kann man ja auch More to Hate aussprechen, gegründet und um da ihre eigenen Sachen zu veröffentlichen, die haben sich dann so vom Labeling oder von den Bands auch gar nicht so groß vom Crass Records unterschieden, aber sie hatten halt trotzdem nochmal einen militanteren Ansatz als Crass und sind dann auch damit...
Ja. Eine Band, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht und immer so, in der weiteren Verlauf nicht unbedingt so gut gelitten war. Der Sänger Colin, der letztlich maßgeblich dahinter steckt, ist, lass uns vielleicht für den Moment hier bringen, möglicherweise eine relativ schwierige Persönlichkeit.
Ja.
Aber trotzdem, zu dem damaligen Zeitpunkt, hatten sie einfach ihre absolute Bedeutung als für diesen wirklichen Anarcho-Punk, den ideellen Oberbau von Anarchie,
ja,
der eben in die Punk-Szene dann durch sie massiv mit reinkam. Auch. Wir haben Pandemonium aus den Niederlanden, wir haben die Dead Kennedys.
Da will ich drüber sprechen, also da will ich dich so ein bisschen fragen, wie der oder wie dieser Inhalt von dem...
Kinky Sex
makes
the world go round.
Das Kinky ist schwierig zu übersetzen tatsächlich, also für uns. Aber ich glaube, sie wollen da irgendwie so das Heteronormative durchbrechen oder irgendwie. Worum geht es letzten Endes?
Die Song ist ja so ein. Man könnte sagen, das ist irgendwie so ein B-Song, den sie da nur rausgerückt haben.
Der ist, glaube ich, auch nirgends drauf.
Der taucht später, glaube ich, auf einer der. Auf dieser. Nicht Frankenchrist. Auf diesem letzten Album, das ja gar kein richtiges Bad Album
Time mehr for war. Democracy?
Nee, müssen wir jetzt nachschauen. Ja. Taucht der Song nochmal auf. Und das ist ja so eine komische Collage, wo dieser vermeintliche Telefonanruf This is the Prime Minister calling. Und was ja so eine Art Hörspielbeiner ist, wo einfach dieser feuchte Traum ich nenne es mal so, das ist aber auch Kinky Sex.
Deshalb, ja.
Lass uns doch diese ganzen auf der Straße rumliegenden Jugendlichen, was kann man denen machen? Na, lass sie doch einfach einen neuen Krieg anfangen, dann können wir die schön verheizen und werden diesen Pöbel los. Das ist, der Hintergrund dieses komischen Stücks, das eher so...
Und geht auch unglaublich lang, das ist das längste Lied auf der...
4 Minuten 18 und das wabert halt so vor sich hin und denkst dir so, das ist ja jetzt gar kein richtiger Song, ja. Das ist doch, was ist das eigentlich? Aber, ja, Abschluss auf dieser Seite, die Boss Cops, deutsche Punkband mit Skorbut. Auch so, okay, wow, wie haben es die jetzt da drauf geschafft?
Ja, Hannoveraner Szene, ja. Die hatten viel Stress mit Repression irgendwie, auch mit Bullengewalt. Chaostage sind in Hannover. Ja, ich denke, das ist tatsächlich halt einer der Kontakte, die entstehen, wenn Maximum Rock'n'Roll irgendwie die Fühler ausstreckt. Und so sind die da rangekommen. Aber es war natürlich schon jetzt auch nicht die, wie soll ich sagen, innovativste mit den intelligentesten Texten hausieren gehende Band, aber mein Gott.
Das ist ja nur eine Meinung. auf der vierten Seite, Subhumans, die Dick Lucas bis heute aktiv mit Citizen Fish, Subhumans, toll, jetzt fallen mir die
Culture Shock.
Culture Shock. Ja. Die Bandnamen ändern sich.
Ja,
immer. Dick Lucas bleibt bestehen.
Trotzki am Schlagzeug.
Ja. Und
bei denen war ich auch mal in England, das sind total nette Leute. Und dieses Lied ist der Oberhammer nach wie vor, Rats, ja. Und das wusste ich natürlich damals auch nicht. Die hatten das wiederum eingebettet in eine Kampagne, die hieß Stop the City, heute würdest du sagen, gegen Gentrifizierung. Das war tatsächlich der Versuch, global irgendwie in den Städten auf die Straße zu gehen, gegen Umstrukturierung, gegen Vertreibung von Leuten, die da gewohnt haben. Also auch eine richtig gute Sache. Und auch gut, dass die da drauf sind.
Wargasm, wieder eine Band aus den Niederlanden, die ich tatsächlich... Puh.
Frag mich nicht. Ja. Wie heißt der Titel?
Rat / oder / Pentagon. Pentagone, also Pentagon. Kriege ich auch nicht... Müssen wir mal Helge fragen, das kann er vielleicht nochmal... Der weiß ja alles zu dem Thema.
Der weiß alles, ja.
Eine japanische Band nochmal drauf, Execute. Aber...
Ja, das war auch...
Nö, und Reagan Youth.
Ja.
Das ist natürlich...
Die mussten drauf, vor allem mit diesem Titel, ja.
Ja, also das war natürlich ganz klarer Bezug auf Hitlerjugend, Reagan Jugend.
War ein bisschen heftig, klar, ja. Aber... Und auch Sieg Heil.
Ja.
Das und, ist so lustig, die schreiben das auch Sieg Heil.
Es gibt auch die, die Geschichte, es war in den 90ern, dass ein Bekannter mit einem... Reagan Youth Plattencover wegen des Covers in Wuppertal am Bahnhof von der Bundespolizei überprüft wurde und hatte die Platte dabei und hat dann irgendwie wegen Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole, weil da irgendwie kriege ich es jetzt ganz zusammen, irgendwie so eine Mickey Maus mit einem Hakenkreuz oder sowas abgebildet ist, wurde versucht, dem noch irgendwie einen dran zu ziehen, weil die Blödmänner dachten, das wäre halt irgendwas Rechtes. Ja. Also da sieht man natürlich, wie schwer auch die Ikonizität bestimmter Sachen war, dass es, wenn du es so ironisch gebrochen hast und rübergenommen, hat es auch nicht immer jeder verstanden.
Also, vor allem das, hier nicht.
Ja, war das jetzt also eine Nazi-Band oder keine Nazi-Band? Nein, sie haben nur mit den Bildern und mit dem Thema
gespielt. Aber du siehst ja, hier ist sogar ein Bild, also wir sind jetzt wieder im Heftchen, vom Sänger bei einem Konzert, wie er tatsächlich den linken Arm zum Hitlergruß hochreckt. Mhm. Und das kannst du auch hier... immer noch nicht bringen. Also
Dave Insurgent.
So genau, auch schon der Name. Ja, der ist tot, glaube ich, oder? Ich glaube, der Sänger ist gestorben. Ja, aber richtig gute Band.
Und der Text, we are the sons of Reagan hell, we are gonna kill a pagan's hell, the rites of sacred mission, we'll start an inquisition, we're gonna purge the heathen kind, we are Reagan youth, heil, 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 Reagan youth, Sieg, heil. Ja, ja. Und da geht es aber weiter. Forward to El Salvador, die to kill a communist. Also das war El Salvador, muss man ja sagen, war ja auch in Deutschland ein Thema. Die Taz, die linke Tageszeitung, die es ja bis heute ist, die haben damals unter ihren AbonnentInnen Geld gesammelt, um als linkes Zeitungsprojekt Geld für Freiheitskämpfer, linke Freiheitskämpfer in El Salvador
zu sammeln. Aber auch für den Aufbau dort.
Also, ja. Aber das war, muss man schon sagen, war einfach halt definitiv eine andere Zeit.
Ja.
Und El Salvador war halt ein weiter dieser Stellvertreterkriege in Mittelamerika. Es war kurz nach oder parallel zu Nicaragua. 1979 war dort der Sturz von Somoza.
Genau, die zwei Länder.
Ja. Also ist schon immer verblüffend, wie, ja, was viele Leute aus der, die mit denen ich heute über so Punk und Hardcore spreche, denen, wo es auch zum Thema um das Thema Tierrechte, vegan und so weiter geht, die einfach überhaupt nicht auf dem Plan hatten, wie engagiert politisch und hintergründig diese ganze Punk-Hardcore-Szene vielfältig war.
Ja.
Was da also einfach für ein dahinter steckte, weil eben dieses so ein Konzeptalbum zum Thema internationale Friedensbewegung, das ist schon.
Das auch erstmal hinzukriegen. Ja, und, ja.
Also was für ein. Also, it's more than music, was dieses more bedeutet
und wie viel
dahinter steckt. Ja. Das war eigentlich, muss man sagen, schon sehr einzigartig unter sämtlichen irgendwie subkulturell konnotierten Musikszenen. Um uns mal selber jetzt ein bisschen auf die Schulter zu klopfen.
Würde ich auch
genauso sehen. Für uns, wir haben es ja einfach so als gegeben hingenommen. Ja. Es hat uns angezogen, es hat uns mit da reingezogen, weil es natürlich unserem Weltbild, unserer Antipathie gegen bestimmte Dinge, unserem Empfinden, was richtig und was falsches entsprochen hat, die Musik dazu. Aber das war eben nicht nur
und das komischer war dieses, Radau. Ich habe dieses Meer, hat uns interessiert. Das.
Ja. Gehen wir nochmal eben, noch, dann haben wir hier die Bands zumindest mal so durch. Butthole Surfers waren drauf mit 100 Million People Dead.
Ja, das sagen sie ja bis heute, die passen nicht drauf, wussten sie aber damals schon. Denn die haben als einzige Band nur ein Bild.
Mhm. Ja, aber Butthole Surfers, die hatten ja dann später, waren die ja so, ja, ich sag mal so eine Indie-Alternative-Band, sag ich mal, beinahe. Aber die waren eigentlich, muss man immer ganz klar sehen, die waren auf Alternative Tentacles. Es war eine, die kamen auch wie die Dicks und Big Boys aus der Austin, Texas Musikszene.
Ja, stimmt.
Und die hatten halt genau, wie ich, wie man dann auch so Bands wie Sonic Youth oder ähnlichen Bands, die haben halt letztlich halt alle dann doch wieder diesen Punk, wie auch immer, Hardcore-Background. Und deshalb Butthole Surfers eben hier auch mit drauf. Eine Band, deren Bandname ich immer total absurd fand, Porcelain Forehead. Das ist ein Name, der mir damals schon aufgefallen ist, okay, Porcelain Forehead.
Das Lied mag ich. Ja.
Barely Human, No Mercy, No War. Auch eine Band, die könnte ich sagen, Und dann haben wir hier RAF Punk aus Italien. Contro la pace, contro la guerra. Against the peace, against the war.
Ja. Aber sie und die meinen natürlich auch nicht die Royal Air Force, sondern deutsche RAF.
RAF.
Ja. Ja. Und die haben auch ein richtig ausführliches Statement hier drin im Booklet. Genau, mit viel Text.
Und man muss natürlich auch sehen, dass ja die norditalienische, die politische Szene, man muss ja sehen, was das für eine Zeit war. In Italien die Roten Brigaden als Terrororganisation, die den Staat militant bekämpft hat. Gleichzeitig der Konflikt mit dem, man würde heute in Bezug auf den Begriff die Türkei, ist dieser Begriff Deep State entstanden, der tiefe Staat, wo dann eben mit Unterstützung von Rechtsextremen der Bombenanschlag auf den Bahnhof in Bologna.
Den war, sie zunächst den Linken in die Schuhe schieben
und wollten. Dabei kam es aus rechten Geheimdienstkreisen. Ja, genau.
Also das war schon, man spricht heute von, das war schon fast ein Bürgerinnenkrieg, der da herrschte. Und Italien war ja auch, das wollte ich nochmal sagen, genau, bevor wir es vergessen, deshalb sind auch so viele italienische Bands drauf, das war ja auch das Land in Europa, gut, es hat die Nelkenrevolution in Portugal gegeben, aber Italien war tatsächlich das Land mit den stärksten sozialen Bewegungen, mit dem Operaismus dann, mit den größten Demos. Also da war es wirklich, da war der Staat tatsächlich am Wackeln. Und sogar die USA hatte Phasen, wo die Italien schon aufgegeben haben und irgendwie geguckt haben, wie gehen wir jetzt da damit um. Deshalb sind ja auch diese ganzen Aktionen dann gelaufen, also von rechts, damit das wieder zurückgedrängt werden konnte. Also Italien war immer ein Bezugspunkt für alles, irgendwie ein Referenzpunkt. Und
das war so auch eine Pilgerstätte für die, ich selber kann da nicht sprechen, weil ich da nicht wirklich vor Ort war, aber für viele aus der Pankow war so eine Pilgerstätte nach Norditalien, Turin, Mailand, Bologna, wo es eben große besetzte Komplexe Soziale, gab, Centro Sociale, soziale Zentren, wirklich
die heißen so,
befreite, also staatsferne Kulturzentren. Genau.
Und die waren groß, ja. Auch Ratchet war direkt aus so einem sozialen Zentrum, die haben sich da auch engagiert. Negazione war in Turin, genau, also Italien war schon, ja, und das ist alles rübergeschwappt zu uns.
Ja, der hier ist noch tatsächlich mit mit Z geschrieben, Zensile, eine südafrikanische Band.
Das war unglaublich.
Und das war ja zu der Zeit,
das war noch
Südafrika, noch
Apartheid.
Das Apartheid-Regime.
Aber hallo.
Ja. Mit de Klerk, einfach ein faschistischer Staat, der dort existierte.
Und da dann noch an eine Band ranzukommen, die für so einen Anarcho-Sampler einen Track ablegt, alle Achtung. Also das fand ich wirklich damals schon.
Ja. Das war ein Statement. Wir hatten vor einigen Jahren mal ein Interview mit einer Band aus Südafrika, die darüber auch berichtet hat. Und also es war tatsächlich, also als Punk wurdest du damals, das war enorm eine Szene, die, ich kann jetzt nicht für diese Band sprechen, aber generell ein Land, das sehr isoliert war, also politisch isoliert. Es war diese Anti-Apartheid-Bewegung, hat ja damals dann schon sehr stark zu Boykott aufgerufen.
Shell to Hell und so.
Ja, und das, das Land an sich war einfach so ein, ich glaube irgendwie so ein eingefrorenes, provinzielles England der 60er und das nach Südafrika transportiert.
Genau so.
Sehr...
Mit so Großgrundbesitz so fast schon adligen Strukturen, so, also richtig.
Und dann dort so als
und wo wirklich so ganz wenige Menschen auch das ganze Land regiert haben. Also es war ja eine absolute Minderheit, die Weißen oder die Buren, wie sie sich da dann genannt haben. Ein heftiges Land. Genau, und deshalb wollte ich auch sagen, es ist auch immer wichtig so jetzt für die damalige Punk-Szene, wie viel hat der jeweilige Staat, in denen sich die Punkbands entwickelt haben, überhaupt zugelassen, ja. Also ich nehme da immer ganz gern das Beispiel Türkei oder so, ja. Also wo du jetzt halt ein Präsidialsystem hast, also es ist eigentlich eine Diktatur, die dir auch gar keine Nischen mehr lassen, ja. Also wo sich dann solche Szenen überhaupt erst herausbilden können. Also die Leute können weder anders rumlatschen als alle anderen, noch können sie irgendwie Häuser besetzen, noch können sie irgendwie demonstrieren. Also da kommst du gar nicht dazu, irgendwie sowas wie eine Bewegung, eine soziale Bewegung herauszubilden. Und deshalb fand ich diese südafrikanische Band, die es bestimmt nicht leicht hatte, dass die auf dem Sampler war, ganz wichtig.
Demgegenüber...
Heute würdest du vielleicht philippinische Band drauf machen oder eine... Ja.
Oder mittlerweile wieder burmesisch.
Genau.
Ja. So sehr wir uns auch hier in Westdeutschland, in der BRD, eingeengt gefühlt haben. Im Grunde hatten wir mit gewissen Einschränkungen enorm große Freiheit. Das muss man natürlich durchaus auch konstatieren. Auch wenn wir natürlich das damals, du siehst immer nur deine Grenzen, aber nicht die Freiheiten und Möglichkeiten. Und was ja aber auch wichtig ist, dass man nur auf seinem eigenen Situation geht heraus
anders,
für sich kämpft.
Ja.
Genau. Und nicht sagt, ja, eigentlich haben wir es hier doch ganz gut, da brauchen wir uns nicht weiter darum zu kümmern.
Richtig, das wäre nämlich die falsche Schlussfolgerung. Ja,
aber im Gegensatz zur Diktatur auf der anderen Seite der deutschen Grenze, sprich der DDR, sind halt hier Punks nicht per se aus politischen Gründen in den Knast gegangen oder vom Geheimdienst kaputt gemacht worden. Es gab natürlich auch mit Sicherheit hier im Westen einige Nummern, wo Leute für ihr politisches Engagement
definitiv. Aber dann die Punks, die bei der Antifa waren, dann genau, da ist dann, oder in der autonomen Szene.
Ja, da gab es sicher auch eine Menge an Repressionen, aber generell eine ganze Menge mehr an Möglichkeiten und Freiheiten. Das, man muss immer in der Relation sehen, aber die individuelle Situation kann natürlich trotzdem bedrückend und belastend und repressiv.
Oder und trotzdem kann es natürlich sein, dass die Freiheiten, von denen du sprichst, dass wir die nur hatten, weil es da die DDR noch gab. Die Analyse gibt es nämlich auch. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Oder dass Berlin dass das der, also West-Berlin, dass es die Insel der Glückseligen war, du musstest einfach nur nach Berlin ziehen und dann wurdest du nicht zum Bund eingezogen. Also solche Sachen, das wäre ja undenkbar heute. Ja?
Ja. Und genau. Ja, zum Abschluss MDC. Sie haben ja immer ein Akronym, hast du anfangs schon verwendet. MDC haben Sie immer einen großen Spaß draus gemacht. Dieses MDC konnte für alles stehen. Millions of Dead Cops. Multi-Death Corporations. Ja. Und hier hast du eben für Missile Destroyed Civilization.
Perfekt.
Ja, passt. Das ist der perfekte Abschluss des Ganzen.
Absolut perfekt, ja. Also damit schließt das auch. Also es ist wirklich ein Konzeptalbum, obwohl 55 Bands drauf sind, aber und das finde ich tatsächlich das Geniale. Und ja.
Man muss sich aber vorstellen, dass das ja in der Zeit, als das Kommunikationsmittel, das du hattest, Telefon war absurd teuer. Im Zweifel konntest du die Leute auch telefonisch nicht erreichen. Wäre auch niemand drauf gekommen auf die Idee. Du hast also, ein internationaler Anruf hat Dutzende Euro gekostet. Es war absurd teuer. Also warst du auf Briefkontakt. Also du konntest nicht eine Mail schicken mit einem MP3-Anhang, sondern, oder hier, hol dir mal bei Dropbox den Song, sondern nein, du musstest diese Band, musstest du erstmal rausfinden, musstest sie anschreiben und dann musst du dir das schicken und dann durfte das Tape, das ankam, musste die vernünftige Qualität haben, musste irgendwie brauchbar sein. Du musstest von denen noch sagen, ja bitte, ich brauche aber noch eine Seite für das Booklet von euch. Oh, haben sie nicht mitgeschickt. Oh nein, oh, das ist zerrissen. Nein, das ist nass. Also man muss sich mal auch die Umstände, unter denen sowas entstanden ist.
Ja.
Man kann sich vorstellen, dass wahrscheinlich, würde ich mal sagen, an diesem Projekt ein Jahr lang irgendwie gearbeitet wurde. Und zwar ganz intensiv, wenn du mit
das geht nicht anders.
55 ja, das Leuten geht Kontakt nicht anders, haben ja. musst. Möglicherweise hattest du, was oftmals dann war, dass es in einem Land eben einen Koordinator gab. Ich weiß jetzt in dem konkreten Fall nicht, dass es dafür... hast du jemanden in den Niederlanden gehabt, der hat gesagt, ja hier, ich habe was für dich und ich habe noch drei Kumpels, die ich frage.
Du musst ja dann auch die Tonbänder und so, weißt du, wie haben die das damals gemacht? Ja?
Das Mastering, die Zusammenstellung, das war schon
Wahnsinn.
Ja. Ja. Es taucht hier bei den in dem Booklet, dass man übrigens, wir werden das vielleicht dann auch dazu veröffentlichen, man kann es sich als Datei runterladen. Ist hier erwähnt mal für Distribution, ist John Loder in Europe genannt.
Ja,
John
natürlich.
Loder, der hat dann später Southern gemacht, Southern Studios, ist vor einigen Jahren gestorben. Der hat auch mit Alternative Tentacles zusammengearbeitet, also war einfach jemand, der für die, was ja ein bisschen verpönt war, mit all diesen ganzen DIY-Strukturen, aber der einfach für diese geschäftliche Komponente und mit einem Studio
Vertrieb
der einfach sehr wichtige Rolle gespielt hat, um das Zeug wirklich international auch verfügbar zu haben. Ja. Und deshalb ist das ein interessanter Name, der auftaucht. Tatsächlich sind sonst taucht Dedication, Noam Chomsky. Wir sprachen gestern Abend auch noch bei dem einen oder anderen Fläschchen Bier darüber. Noam Chomsky wird hier gegrüßt. Noam Chomsky ist einer der großen Linguisten, aber auch amerikanischen politischen Philosophen.
Ja. Du weißt ja, dass sogar Bad Religion mal eine Single herausgebracht haben mit einem kompletten Booklet von Noam Chomsky.
Ja.
Also das fand ich schon... Und Anti-Flag beziehen sich auch immer wieder auf ihn.
Ja.
Er ist der größte, er wird ja oft als der größte lebende Intellektuelle bezeichnet. Und der ist ganz wichtig. Und das ist tatsächlich interessant, dass der da schon Anfang der 80er wichtig war für die Punk-Szene.
Ja. Wir tauchen dann Special Thanks, taucht auf Tim Y. Ja. Tim Yohannan, der Gründer.
Den haben wir noch gar nicht genannt, ja? Oder habe ich ihn schon genannt, ja? Ganz wichtige Person.
Das ganze Fanzine, also das Booklet, ist definitiv im Look und Feel das Maximum Rock'n'Roll. Ich schätze mal, dass da auch massiv sein Anteil dabei war.
Und zu Tim Yohannan, der hat ja sowas gemacht wie Dogma 95 für den Film. Hat er versucht, für sein Fanzine zu machen. Der hat da dann irgendwann mal, ich glaube, es war dann schon in den 90ern, hat er ein Dogma aufgestellt im Maximum Rock'n'Roll. Wir besprechen nur noch Platten, die folgende Kriterien aufweisen, und dann hat er irgendwie Punk definiert. Das war schon, obwohl das Maximum Rock'n'Roll total offen war, auch zu Jazzy-Sachen oder No Means No oder Victim's Family. Aber Tim Yohannan hatte keine Lust mehr auf Pop-Einflüsse oder keine Ahnung. Fand ich echt krass.
Ja, und das war natürlich...
Und Gilman Street, da warst du mal in der Gilman Street?
Gilman Street,
ja. Da bist du ja, wenn du reingekommen bist, hing ja da dieses riesige Schild, wir wollen keinen Rassismus, keine Homophobie und so. Ja. Aber es war schon... Es war, ach, die waren wirklich, die echt... Die haben auch versucht, diese politischen Ansätze, die sie gemeinsam vertreten wollten, auch zu vermitteln. Ja? Also durch plakative Sachen und Kommunikationsreaktionen. Und, das fand ich schon, das war schon eine coole Zeit eigentlich. Ja?
Ich habe ihn mal kennengelernt, vielleicht bei zwei Besuchen in San Francisco.
Du hast ihn noch kennengelernt.
Und ein spannender Typ, der aus einer ganz anderen Generation kam. Er war tatsächlich, er hatte immer so einen Hilfsjob, also so einen Hiwi-Job an der Uni, wovon er quasi eigentlich gelebt hat. Und das war dann der Rest seiner Zeit, war dieses ehrenamtliche Projekt Maximum Rock'n'Roll. Und es war ein streitbarer Typ, der
natürlich.
Irgendwann, muss man halt sagen, er war auch eine Generation älter als wir. Er ist ja in den vielleicht vor 15 Jahren circa an Krebs gestorben. Und
da war der ja
er
schon.
Der war auf jeden Fall immer, der war 68, war der in seinen, war der halt, ich glaube, er war irgendwie so Jahrgang 48 oder sowas.
Ach, also so der, alt war der schon.
Ja, ja, der kam
eigentlich. Also auch noch älter als Jello Biafra.
Ja, ja, aus der.
Okay.
Und Jello Biafra ist gerade mal 60 geworden letztes Jahr. Aber nee, also Tim Janne war nochmal eine ganz geblich andere. Also er hatte nur diese Hippie-Generation mitbekommen in den 70ern, Anfang der 70er. Und letztlich vor diesem Hintergrund natürlich muss man dann
mit
auch
dem sehen, der aber dann brutal gebrochen
ja,
hat.
Boah, ja.
Das ist ja echt heftig.
Das ist also, halt muss man auch wieder sehen, wo natürlich auch vieles dann von dieser, ich habe vorhin diesen Begriff Peace Punk verwendet, wo natürlich vieles von diesen Einflüssen herkam.
Und jetzt will ich nochmal... Ich habe einen Spickzettel. Profits were slated for various anti-nuclear groups and activities worldwide. Also das war sozusagen der, wohin die Überschüsse sind. Ich habe irgendwo gelesen, es waren tatsächlich über $10,000. Das war gar nicht so schlecht. Also für damalige Zeit, die da reinkamen.
Es gab diese Compilation, die ist also 1984 erschienen. Und man muss immer, das ist so ein bisschen Wortklauberei, aber es ist interessant, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, die zu googeln, weil die Schreibweisen sehr unterschiedlich sind. Also wenn man irgendwie nach, ursprünglich hieß das Ganze nämlich International Peace Benefit Compilation, wobei dieses Peace in Großbuchstaben ist P.E.A.C.E. So, also wenn man jetzt bei Discogs oder ähnlichem, es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag zu diesem Ganzen, da findet man es relativ schnell und kann von dort aus dann mal einfach dann schauen, wo man landet.
Und der Discogs-Eintrag ist tatsächlich auch nicht schlecht. Ist
wirklich nicht schlecht. Aber Kommentare man muss wiederum halt auch die verschiedenen Titel dann im Blick behalten,
ja, das stimmt.
Dass man den Master-Eintrag findet.
Das stimmt.
Das kam dann, wie gesagt, es gab eine, ich kann es nicht genau sagen, inwiefern es da eine Europapressung gab. Es muss eine Europapressung gegeben haben damals. Mhm. Das wären jetzt wieder so die Vinyl-Nerds und. Die das mal genau anschauen können, was da für
mit Pressen dem eigenen Labelstempel. Ja.
Es gab dann also verschiedene Auflagen in den USA. Es gab dann tatsächlich erst 1997 eine, ich kann also nicht sagen, was dann nachgepresst wurde, was dann jahrelang, also ich weiß, dass sie bis auch noch Ende der 80er war diese Compilation durchaus noch verfügbar. Ja. Ich denke, das war dann über Mordem, dieser US-Vertrieb aus dem Kontext von Maximum Rock'n'Roll, Ruth Schwartz, die auch hier gegrüßt wird. Die war ja auch aus dieser Generation. Tim Yohannan, Ruth Schwartz, zwei Personen. Die hatte ja diesen wichtigen DIY-Vertrieb Mordem, also M-O-R-D-A-M, gegründet, der leider auch vor einigen Jahren pleite gegangen ist, aber die...
Haben die nicht auch Dependancen in England mal?
Oder haben die
war in den USA.
War USA, ne? Als wir unseren Ox-Mail-Order gemacht hatten, bis Anfang der Nullerjahre haben die noch gearbeitet. Aber das war dann ein unschönes Ende. Auf jeden Fall war das ein sehr wichtiger Hub für US-Releases, die günstig nach Europa zu bekommen, weil die einfach auch wirklich sehr günstige Preise hatten. Also das Ding war relativ lange in Print. Und dann gab es 1997 ein Re-Release auf CD erstmals, dann auf New Red Archives. Und das Ding landete nämlich unter dem Titel nicht mehr International Peace Benefit Compilation, sondern Peace-War. Also Peace ja. wieder P.E.R.-War. Das Ganze dann ohne Schrägstrich, nur mit War, gab es dann auch auf WeBite. Was WeBite war seit den späten 80ern und weite Strecken den 90ern durch, wichtiger deutsche Mail-Order und eben Label. Hatten damals auch International Noise Conspiracy in Deutschland rausgebracht. Die haben Victory Records in Lizenz gemacht. Die haben aber auch Millions of Dead Cops, Capital Punishment, solche Punkbands in Europa veröffentlicht, Sperm Bells davor. Jingo de Lange, solche Sachen, Schließmuskel, also war ein sehr wichtiges Label in den 90ern und die wiederum hatten dann eben eine europäische Doppel-CD-Version gemacht.
Ja.
Und wie gesagt, auf New Red Archives gab es eben auch diese Version und New Red Archives, das als Label existiert das heute nicht mehr, das wurde irgendwann, wurden diese Rechte von Cleopatra oder Cleopatra, wie wir Engländer sagen, Records wurde das übernommen. Aber Nicky Garrett, der Betreiber, war der Bassist, meines Wissens, von UK Subs, der irgendwann von UK nach San Francisco umgezogen ist, dort New Red Archives betrieben hat.
Social Unrest kam da.
Social Unrest wurde da veröffentlicht, Anti-Flag, die frühen.
Und, genau,
hat dort wirklich sehr gute Labelarbeit geleistet.
Aber das war immer ohne Booklet, oder?
Und das kam dann eben ohne Booklet.
Ohne Booklet,
ja. Und da gab es eben diese Compilation und da gab es dann auch nochmal, du fragtest mich gestern, wo kommen denn diese Bands her? Es gab dann diese
Bonus-Tracks.
Bonus-Tracks, wo dann irgendwie Jack Killed Jill, war auch eine Band heute vergessen, auf New Red Archives.
Ja, aber die sind cool.
Corrupted Ideals, Christ on a Crutch, UK Subs und Anti-Flag. Das waren dann fünf 90er-Jahre-Bands, die dann bei dieser Re-Release dort plötzlich mit aufnehmen. Ich glaube, es war noch Platz auf der CD, da hat man es mit draufgepackt. Aber interessant, dass das kam. Und dann gab es tatsächlich 2002 nochmal eine Version über Rhythm Viker. Das ist Plastic Head, ein UK-Label und da steckt einer der Typen von Instigators.
Ach du meine Güte. Also London dann eher. Umfeld oder sind die?
Ich weiß nicht, wo die sitzen. Auf jeden Fall, Rhythm Viker war dieses hauseigene Label von Plastic Head. Plastic Head als Vertrieb gibt es bis heute und als Label.
Haben die Vinyl dann?
Und die haben dann tatsächlich auch eine CD gemacht.
Auch eine CD.
2002 gab es also diese Version. Und dann, und jetzt kommen wir in die Jetztzeit, gab es. Und das alles unter dem Titel Peace War, also nicht mehr diese International Peace Benefit Compilation, auf Grimace Records. Und hinter Grimace Records steckt wieder Dave Dichter und irgendwer. Also Radical Records, das eigentliche Label, gibt es nicht mehr, sondern das nennt sie jetzt Grimace Records. Und da erschien 2020 eine Neuauflage, die dann als Benefits für Covid geschädigte, hungernde Künstler. Das war wohl auch eine Vinylversion geplant, wenn ich die Hinweise im Internet richtig deute, die aber wohl nie erschienen ist.
Das war ohne Bonustracks, oder?
Ich habe das Ding nicht in den Fingern gehabt, müsste man schauen. Ja. Ich glaube, Discogs, das Allmächtige, kann das genau sagen, welche Version das ist. Auf jeden Fall. Moment, hier haben wir es. Ich kann es mal vorziehen, bla bla bla. This CD comes with the reprint of the original magazine. Ah, also diese 2020.
Ah, da ist jetzt, sehr
da gut. Da gibt es einen Reprint. Grimace Records is re-releasing this epic compilation and donating all online streaming revenue. Ah, online streaming revenue. Die heißt, sie haben das ganze Ding auch bei den Streaming-Diensten reingestellt. Siehst du, dann gibt es das jetzt zumindest als Stream mittlerweile. Haben wir gar nicht gemerkt, weil wir haben ja das Originalmaterial, warum sollen wir das aus dem Netz sichern? Ne? To benefit the fight against the coronavirus through mutual aid strategy implemented by anarchist organization Mutual Aid Disaster Relief. Also dem ursprünglichen Gedanken weiterhin verpflichtet, gab es eine Version.
Ja.
Und das ganze Ding ist also, hätten wir vielleicht vorher mal unsere Hausaufgaben machen sollen, ist also bei Streaming-Diensten wohl verfügbar. Was ja die Sache quasi dann in die Jetztzeit rüberholt. Das Artwork, kann ich auch nur sagen, Dana F. Smith Artwork, Front and Back Cover Paintings. Man muss ja sagen, tatsächlich das Originalcover, es zeigt eine Handfläche, auf die in grün die Weltkugel aufgemalt ist, die Länder. Und es sind dann drei Symbole unten abgebildet. Einmal das klassische Peace-Symbol, ein Nuklearzeichen, das ich nicht deuten kann, und ein japanisches Schriftzeichen, das ich auch nicht deuten kann. Tatsächlich müsste man mal Leute fragen, die...
Ja, wer vielleicht mal... Und da sieht. Steht tatsächlich auch War hinten drauf, siehst du?
Ja, Peace, genau. War.
Also das ist schon...
Ja. Dana F. Smith, wie gesagt, hat das Artwork gemacht. Und es ist interessant, ohne das Booklet ist diese Platte quasi nicht zu entschlüsseln, weil es ist ein einfach LP-Cover, in dem zwei LPs drin sind und weder auf dem Etikett noch sonst irgendwo und auf der Rückseite sind die Titel erkennbar, sondern du musst tatsächlich
das
Booklet in der Hand haben. Ja. Ansonsten warst du
da. Hast du keine Chance.
Ja. Gearscht, ja. Die Platte, die wir übrigens hier in der Hand haben und uns hin und her reichen, ist das Exemplar von Uschi.
Genau, Uschi, das wollen wir hier
nochmal. Platte aus ihrem Archiv gezaubert, die hat das Ding sich damals auch gekauft.
Als es und ist noch sehr gut erhalten, wirklich sehr gut erhalten.
Ja. Near to mint condition, aber nee, verkaufen wir auch nicht.
Nein, bitte, bitte.
Was verkauft man nicht?
Nee.
Ja. Ja, das waren jetzt anderthalb Stunden zu der Peace Compilation.
So lang kann man über sowas sprechen.
Wie nennt sich das denn eigentlich? Kolloquium im Wissen. Du bist doch wissenschaftlich gebildet.
Du hast das bei deinem letzten Interview als Kolloquium bezeichnet, aber ich glaube, da sind wir zu wenige, oder? Für ein Kolloquium.
Ja, wieso?
Ein wissenschaftliches
Fachgespräch.
Ja, aber das hängt, glaube ich, auch noch, muss noch quantitativ irgendwie.
Wir als ausgebildete Musikologen.
Ja, aber es war sehr nett. Ja, cool.
Ja, war schön, dass wir uns da mal drüber ausgetauscht haben. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß.
Und habt es ausgehalten.
Man kann es ja an mehreren Stücken hören, was ihr hier getan habt. Und lest vielleicht die Artikel von Michael Dandl im Ox zu dem Thema, wo er das nochmal ein bisschen eher off-topic sich durch das Thema meandert. Mit vielen Fremdworten, wie angemerkt wurde.
Ja.
Aber heute hast du die vermieden, die Fremdworte.
Ich habe sie fast vermieden.
Es war einfache Sprache.
Es war einfach, ja.
Schön. Gut, ich danke dir für deinen Besuch und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.
Ja, danke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.